Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Unser deutscher Kranich, der auch nur an der Luft ist, weil wir ihn mit Steuergeldern finanzieren, sonst wäre der Kranich am Boden, würde zu Fuß laufen müssen.
Die Medien sind ja froh, wenn sie polarisieren können und berichten können, ne?
Ja, Schlagzeile macht Auflagen. Es wird für die anwesenden Athletinnen und Athleten ein Höhepunkt ihres Sportler-Daseins sein.
Sportbusiness Kompakt, der Podcast der IST-Hochschule.
Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Sportbusiness Kompakt. Ich bin Lennart Fahrweg, Masterstudent hier an der IST und wie in den letzten Wochen auch sitze ich mit unserem Dekan Gerhard Nowak hier. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich weiß nicht, ob man schon von Tradition sprechen kann nach 4 oder 5 Folgen, aber ich gebe am Anfang wie immer den Hinweis, dass ihr uns gerne schreiben könnt über unsere Instagram-, Facebook-Kanäle, auch gerne per Mail an sport@ist.de, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was wir besser machen können, ob ihr irgendwelche Themenvorschläge habt oder auch irgendwelche Meinungen zu den Themen, die wir besprechen. Wir freuen uns über jede Nachricht und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem traditionellen, ich bleibe jetzt mal bei Tradition, traditionellen Blick auf unsere Sport-Business-Woche.
Unser Blick auf die Sport-Business-Woche.
Ja, in der letzten Woche stand der Sport nicht unbedingt im Vordergrund, denn wir haben alle die Unwetterkatastrophe in ganz Deutschland mitbekommen. Jetzt ist die Frage, wie hat der Sport auf diese Unwetterkatastrophe reagiert? Und wir haben von mehreren Sportorganisationen mitbekommen, wie zum Beispiel Borussia Dortmund oder auch Fortuna Düsseldorf, dass sie Unterstützungspakete geschnürt haben. Gerhard, was hast du da mitbekommen?
Ja, gerade beim Thema Dortmund, nicht? Die leben ja mit dem Slogan echte Liebe und haben dann sehr schnell reagiert, zumal eben die auch regionale Verbundenheit, ne? Hagen, Hohenlimburg ist ja nur wenige Kilometer vom Stadion entfernt und dort hat man sofort reagiert, hat auch ein Benefizspiel in Hagen zur Verfügung gestellt. Ich glaube, es geht um zwei Dinge. Einmal, dass man wirklich Geld zur Verfügung stellt, weil Geld ist wichtig. Ne? Zum anderen aber auch, dass man eine Soforthilfe gibt, den Menschen auch eine Perspektive gibt. Denn am Ende des Tages ist ja Hab und Gut in vielen Bereichen verloren gegangen. Die größte Umwelt-Naturkatastrophe in der Geschichte Deutschlands hat also unendliches Leid verursacht, über 150 Tote und da muss man helfen.
Finde ich gut, vor allem diesen Unterschied nochmal klarzustellen zwischen monetäre Unterstützung, wie ich weiß gar nicht, ich glaube Fortuna hatte 25.000 Euro oder so an Hilfsfonds gemacht. Ich kenne die Zahlen jetzt bei den anderen nicht, der Deutsche Olympische Sportbund.
Ich habe mir ein bisschen was zusammengetragen, ja. Weil die Zahlen und die Dinge sind ja so viel, das kann man gar nicht im Kopf behalten. Also DFB und DFL 3 Millionen Euro, ne? Solidarfonds, DOSB 100.000, Landessportbund Nordrhein-Westfalen 250.000, 1. FC Köln mit Bayern München 100.000. Was ich in diesem Zusammenhang ganz gut finde, ist als nur ein Beispiel, es gibt viele weitere, Bayern Leverkusen, nicht? Die haben also mit ihren Fans zusammen etwas gemacht und zwar wollen sie sich auch konkret um ihre Betroffenen vor Ort kümmern. Also Stadt Leverkusen, Leichlingen. Also nicht irgendwohin, sondern konkret in ihre Lebenswirklichkeit hineinzuarbeiten. Das finde ich großartig. Genauso wie der Nürburgring mit den Lindner Hotels. Alle ihre Hotelzimmer und alle Unterkünfte in dem Feriendorf kostenlos sofort zur Verfügung gestellt haben. Also nicht nach dem Motto, hier Meldeformular, sondern kommt zu uns, ihr kriegt kostenlos Essen, Unterkunft. Das finde ich toll.
Ja, bin ich bei dir. Ich finde vor allem auch jetzt die letzten anderthalb Jahre durch Corona haben wir schon so von Solidarität und gemeinsamer Unterstützung und so gesprochen. Und jetzt kommt wieder so eine Katastrophe und da sieht man auch, was der Sport auch für eine Macht hat oder für eine Kraft hat. Und dass der Sport versucht, die Menschen unabhängig jetzt mal vom Sport, weil das hat ja nichts mit Sport zu tun, aber dass die Organisationen versuchen, die Menschheit zu unterstützen, finde ich große Klasse.
Der Sport hat eine wirkliche Bedeutung in der Lebenswirklichkeit der Menschen und jetzt gibt er Antworten und ich bin mir sicher, Lennart, dass uns das noch in den nächsten Podcast-Folgen immer wieder mal vorkommt und dass wir darüber sprechen.
Das kann sehr gut sein. Hast du noch ein anderes Thema, was dir aufgefallen ist?
Ja, natürlich, nachdem die Fußball-Europameisterschaft zu Ende gegangen ist, hat natürlich der DFB wieder mal für Schlagzeilen gesorgt. Ich glaube aber auch ein bisschen, sagen wir mal, unverschuldet. Du hast bestimmt mitbekommen, dass ja die Lufthansa der Vertrag ausläuft und dass dann in den Medien kolportiert worden ist, man würde jetzt mit Qatar Airways Gespräche aufnehmen. Der Kicker sprach von Gesprächen, die Süddeutsche von konkreten Verhandlungen. Glaubst du, dass da was dran ist?
Das kann ich ja nicht einschätzen. Ich kann ja immer nur
Hältst du es für möglich, dass der DFB so, sagen wir mal, unklug ist?
Ja, es gibt ja immer irgendwelche Leute, die Internas nach außen geben. Ne? Ich weiß jetzt nicht, an welche Medien was immer gespielt wird, aber ich als, sage ich jetzt mal, Außenstehender kann ja immer nur das glauben, was in den Medien oder zumindest in übereinstimmenden Medienberichten steht. Also.
Lass uns mal Folgendes machen. Du bist Qatar Airways und ich bin DFB, okay?
Jetzt bin ich gespannt.
Ja. Wem berichten wir über unsere Gespräche?
Ja, niemandem, wenn man clever ist.
Also. So, das ist schon mal der Punkt 1. Dass überhaupt was an den Medien kommt, ist total unprofessionell und auch unwahrscheinlich. Es sei denn, ich habe gute Freunde, die mich nicht mögen beim DFB. Du weißt, die sind natürlich auch führungslos jetzt mit ohne Präsident. Oder du hast gute Freunde bei Qatar Airways, wobei Staatskonzern, ich glaube, die würden dann eher mit dem Leben davon kommen müssen. Also ich glaube, es ist eher durchgestochen worden, entweder beim DFB. Und was ich noch wahrscheinlicher halte, ist, dass die Lufthansa hier mit reingemischt hat.
Und woher soll die Lufthansa das mitbekommen?
Durch eben Maulwürfe beim DFB. Denn die Lufthansa, die ja mit Fanhansa und so große Sympathien, unser deutscher Kranich, der auch nur an der Luft ist, weil wir ihn mit Steuergeldern finanzieren, sonst wäre der Kranich am Boden, würde zu Fuß laufen müssen. Ja, wenn der also jetzt praktisch sagt, okay, wir haben nicht mehr so viel Geld, der Vertrag läuft aus, der DFB will wahrscheinlich mehr haben, aber lass uns doch mal kolportieren, DFB, wie unklug sind die mit Qatar Airways und Human Rights und alles, Regenbogenfarben der Europameisterschaft, kaum ist die vorbei, schon machen die mit denen da Geschäfte. Da werden die Verträge vielleicht ein bisschen für uns Moderate. Wir holen die mal ein bisschen runter. Und wenn jetzt demnächst Lufthansa sagt, ja, pass mal auf, vielleicht sind wir doch bereit, nochmal mit euch zu sprechen. Natürlich geringere Konditionen. Dann ist der DFB fast gekniffen, mit denen zusammenzuarbeiten. Also ich finde das unter Sport-Business-Gesichtspunkten total interessant, wie Verhandlungen laufen könnten. Wir beide wissen es nicht. Aber ich halte es für wahrscheinlich, dass es eben durch Unseriosität nach draußen gekommen ist. Und ich glaube, es ist entweder ein DFB-internes Problem oder sogar der Feind meines Feindes ist mein Freund, durch Lufthansa entstanden.
Das Problem bei solchen Dingen ist ja immer, da reicht wirklich, also da in den Gesprächen sind ja viele Leute involviert und da reicht wirklich ein einziger, der da, sag ich jetzt mal, die Klappe aufmacht und für irgendwelche Machtspielchen oder was auch immer ausnutzen möchte und da die Internas nach außen gibt. Und das ist ein großes Problem. Nicht nur in diesem Beispiel, sondern auch öfter im Sport gesehen.
Und das ist eine Reflexartigkeit der Medien, die ich bedauere. Wir haben ja auch über Coca-Cola und Ronaldo und so ja schon berichtet. Das finde ich auch sehr bedenkenswert, dass einfach die Medien zu schnell reagieren und die Meldung gar nicht mal richtig einsortieren. Ich will nicht sagen, dass ich es besser kann, aber ich glaube, eine gewisse Ruhe bei der Berichterstattung würde allen Parteien mehr helfen.
Ja, gut, aber die Medien sind ja froh, wenn sie polarisieren können und ja, berichten können. Ja, ne?
Schlagzeile macht Auflage.
Das ist so. Die nächsten Schlagzeilen wird sicherlich auch Olympia, denke ich mal, in den Medien spielen. Und zwar geht es jetzt darum, es geht bald los mit Olympia und wir haben mitbekommen, ja, Olympia startet mit verdammt vielen Absagen von irgendwelchen Spitzensportlern. Ich habe jetzt das Beispiel, das DFB-Team, das Fußballteam, das wird nur mit 15 Feldspielern starten. Und die haben viele Spieler angefragt. Da hat Max Kruse ganz cool reagiert. Solange wir 11 Kicker auf dem Platz haben, werden wir versuchen, die Goldmedaille zu holen. Aber das ist schon ein Ding, ne? Also.
Ja, das ist doch wirklich unglaublich. 22 Spieler hätten es sein können. Und jetzt sagen die ganzen Vereine, nee, wir brauchen die für unsere Bundesliga, die jetzt beginnt. Also welche Wertigkeit gibt man der Sportart gegenüber, den Olympiateilnehmern gegenüber und Olympia überhaupt gegenüber? Und vor allen Dingen Stefan Kunst. Immerhin ist er Europameister geworden mit seiner U21. Also finde ich schon bemerkenswert. Aber es ist nicht nur so, dass die Vereine ihre Spieler zurückhalten. Es gibt auch viele, die gar nicht gehen wollen. Martin Keimer, nicht, in Rio war nach über 120 Jahren Golf wieder mal olympische Sportart. Keimer geht aber nicht hin, weil er sagt, kein Teamspirit und mache ich nicht. Angelique Kerber, die sogar vorgesehen war, Fahnenträgerin der deutschen Mannschaft zu sein, sagt, nee, verletzungsbedingt. Das glaube ich auch, dass einfach der Kalender in diesem Jahr so eng ist, dass viele Sportler sagen, nee, das ist mir jetzt alles einfach zu viel und wie läuft das da vor Ort? Ich komme nicht. Und dennoch sage ich, es wird für die anwesenden Athletinnen und Athleten ein Höhepunkt ihres Sportlerdaseins sein. Ich glaube, sie werden es trotzdem genießen, auch wenn es Geisterspiele sind.
Kann man nur hoffen. Olympia ist ja für jeden Sportler eine Riesensache. Aber das haben wir auch damals, vor ein paar Monaten war es bei der Handball WM oder EM, ich bin mir gerade gar nicht sicher, da haben auch vereinzelt Spieler gesagt, nee, das ist mir zu unsicher mit Corona. Das Beispiel kann ich mir jetzt auch bei Olympia vorstellen, ne? Wenn man ja dahin fliegt und sich denkt, boah, das ist mir doch alles noch zu unsicher, das lasse ich dieses Mal nochmal sein und vielleicht rennt es mir in den nächsten Jahren auch nicht unbedingt weg.
Ja, zum Thema Absagen möchte ich noch eins mit anfügen, und zwar geht es ja um Toyota. Nicht? Toyota ist ja der weltgrößte Automobilhersteller, japanischer Automobilhersteller, war und ist immer noch einer der größten Sponsoren der Spiele. 500 Millionen Euro haben die da schon investiert. Und jetzt kam heraus, dass am Freitag, wo ja die Spiele eröffnet werden, kein Top-Manager vor Ort ist. Toyota-Sprecherin Shiori Hashimoto sagte also, da wird kein Funktionär vor Ort sein und man wird auch keine Werbespots im Fernsehen oder im Hörfunk schalten.
Aber das Geld fließt trotzdem?
Das ist ja schon geflossen. Man will nur eben der japanischen Bevölkerung, die mehrheitlich skeptisch bis ablehnend den Spielen gegenüberstehen, jetzt nicht noch irgendwie sagen, aber wir Toyota und so. Weil ich glaube, man muss auch kulturell berücksichtigen, wenn man Japanern oder Asiaten das sogenannte Gesicht nimmt. Das ist schlimm für die. Und jetzt sagen die bei Toyota, natürlich unterstützen wir die Spiele, genauso wie 60 japanische Unternehmen, die Rekordsumme von 3,3 Milliarden US-Dollar schon gegeben haben. Wir unterstützen das, aber wir werden nicht laut werden, weil wir sehen natürlich die Probleme. Aber die Spiele ganz abzusagen, das wäre für die Kultur in diesem Kreis, das wäre für uns Europäer schlecht nachvollziehbar. Aber der weltgrößte Automobilhersteller sagt, nee, nichts ist unmöglich, war ja nun mal ein großer Slogan auch in Deutschland. Die sind nicht da. Das ist schon ein Fingerzeig, dass man einen Minimalkonsens gefunden hat, dass die Spiele stattfinden. Leider eben für Deutschland sehr früh. Wir müssen 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr morgens aufstehen. Mit Ausnahme vielleicht des 100-Meter-Laufs der Männer, die ja nun viele interessiert. Die finden am 1. August kurz vor 15 Uhr statt.
Ja, ist schon ein Ding, was da alles im Moment passiert. Machen wir jetzt mal einen harten Cut und gehen rüber zu unserem Thema der Woche.
Das Thema der Woche.
Genau, und das Thema in dieser Woche ist der E-Sport. Und ich würde einfach mal die grundsätzliche Frage stellen, was ich auch von vielen Kommilitonen schon mitbekommen habe, was auch eine sehr beliebte Frage in Hausarbeiten ist. Kann der E-Sport als richtiger Sport angesehen werden, ja oder nein? Gerd, hast du da eine grundlegende Meinung zu?
Ich sage auf jeden Fall ja, weil wir bieten es ja auch als Lehrfach an. Wir haben ja E-Sport Management bei uns als Unterrichtsfach und kein geringerer als der Präsident des E-Sport Bundes Deutschland, Daniel Luther, ist der Fachdozent. Und wir sehen da schon eine Situation, um die man sich kümmern muss. Also E-Sport zu ignorieren, das ist sicherlich nicht in Ordnung. Man muss nur überlegen, welche Art von Voraussetzungen sind notwendig, um diesen Wettkampf digital durchzuführen. Und dann kann man darüber streiten, ob es Sport ist oder nicht.
Aber die Frage ist ja nicht unbedingt nur, ob E-Sport eine Riesenbranche ist, sondern ob E-Sport halt wirklich eine Sportart ist, bei der man sich, keine Ahnung, für mich ist Sport körperliche Betätigung, für mich ist Sport, ja okay, es gibt auch Einzelsport, aber ich... Weil ich aus dem Fußball, sage ich jetzt mal, komme, ist das das Mannschaftsgefüge, ist das dieser Zusammenhalt, sind das Werte, die man über den Sport vermittelt. Ja, ne? Und ich weiß nicht, ob das über E-Sport möglich ist.
Ja, aber sag mal, zu den Gründungsverbänden des Deutschen Sportbundes, so hieß ja früher, war Schach. Ja? Der Deutsche Schachbund ist Gründungsmitglied des Deutschen Sportbundes.
Ist für mich jetzt auch nicht so die klassische Sportart, gebe ich zu, okay.
Aber ich folge mal der Definition des ISBD, ne? Der eben sagt, um das wettkampfmäßig durchzuführen, da brauchst du eine Grundkondition. Man kann sich einfach mit Bierbauch da hinsetzen und ein paar Tasten drücken. Da sind einfach kognitive Fähigkeiten, taktische Fähigkeiten und auch physische Fähigkeiten. Man muss es trainieren. Wir haben ja unter unseren Kommilitonen auch mit Marvin Hinz einen ehemaligen FIFA-Profi, der auch eine eigene Akademie für E-Sports jetzt gegründet hat. Und der sagt ganz klar, ohne Fitness kann man bei Turnieren, wo es auch wirklich um Geld geht, kann man nicht bestehen.
Also sowohl körperliche Fitness als auch mentale Fitness auf jeden Fall.
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Und wir haben gerade über Olympia gesprochen, ein bisschen so an der Öffentlichkeit vorbeigegangen, hat ja jetzt die erste Olympic Virtual Series stattgefunden. Vom 13. Mai bis 23. Juni hat das IOC dort eben einen Wettkampf durchgeführt, aber im Sinne der digitalen Verlängerung von Sportarten. Also man hat dort Baseball, Radsport, Rudern, Segeln, Motorsport eben in der digitalen Verlängerung gemacht, so wie eben FIFA 21, ja. Und dazu sind eben jetzt Meisterschaften durchgeführt worden. Es zeigt einfach, wenn das IOC sich darum bemüht, diese Sportart für sich zu gewinnen, ohne dass es jetzt schon konkret Teil des olympischen Programms ist, dann muss das bedeutend sein.
Da muss ich auch ganz ehrlich, gut, dass du das jetzt gerade ansprichst, wenn ich drüber nachdenke, es ist für mich auch nochmal ein Riesenunterschied, ob man jetzt sagt, E-Sport, die spielen LOL oder League of Legends oder was auch immer. es ist was anderes, als wenn man FIFA spielt oder irgendein Basketball spielt oder Football oder so. Das heißt, wenn man die Sportart an der Konsole spielt, ist für mich was anderes, als wenn man das völlig sportartunabhängiges an der Konsole spielt. Also da, finde ich, muss man auch nochmal einen riesen Unterschied machen.
Ja, und was wirklich interessant ist, ich bin ja letztes Jahr mit einer Gruppe von Studenten in der Lanxess Arena gewesen und wir haben uns dort eben ESL One angeguckt. Das ist schon faszinierend, was da mit den Fans abgeht. So diszipliniert und so interaktiv. Wüsste ich gar keine andere Zuschauerschaft, die so dabei ist. Ne?
Wenn wir uns aber mal ein paar Zahlen angucken, dann sieht man auch, was für ein Potenzial in dieser E-Sport-Branche steckt. Sehr aktuell, Schalke hat nämlich den E-Sport-Startplatz in der europäischen League of Legends Liga LEC für 26,5 Millionen Euro verkauft. Das ist schon eine krasse Summe. Ne? Und ich habe auch von vielen, weil ich ja auch sehr Schalke interessiert bin, habe ich auch von vielen mitbekommen, dass die sagen, boah, das hätte ich gar nicht gemacht, weil in 5 Jahren ist das wahrscheinlich viel mehr wert. Beispiel Schalke ist jetzt natürlich so, dass die jetzt kurzfristig liquide Mittel brauchen, aber dass man trotzdem sagt, okay, der Preis ist jetzt, wäre in 5 Jahren noch viel wertvoller und das hätte man sich strategisch überlegen müssen, spricht auch eine eindeutige Sprache, oder?
Ja, die wirtschaftliche Not der Knappen ist eben ein Problem. Die geben es ja nicht freiwillig ab, diese Lizenz. Es zeigt aber auch, dass eben Sportvereine, sage ich mal, von mir aus Fußballvereine, eigentlich gut daran tun, dieses E-Sport als zusätzliche Abteilung in ihrem Vereinsleben mit aufzunehmen, weil es schafft einfach eine zusätzliche Bindung einer Zielgruppe, die man sonst durch eben Fußballtouren schieß mich tot nicht bekommen würde.
Die ganz junge Zielgruppe.
Genau, denn die ist mehrheitlich an den berühmten Konsolen und Playstations.
Ich habe gerade schon gesagt, viele haben das kritisch gesehen, dass man das jetzt schon verkauft hat, weil es in 5 Jahren wertvoller wäre. Da gab es auch eine ganz interessante Prognose von Marktforschern, und zwar was auch das Interesse an der Sportart. 2020 gibt es weltweit ca. 436 Millionen Zuschauer und eine Prognose sagt, dass 2024 ca. 577 Millionen, das heißt, ich sage jetzt mal knapp 150 Millionen Zuschauer mehr oder 140 Millionen Zuschauer mehr in den nächsten 4 Jahren dazukommen sollen.
Diese Wachstumsraten sind faszinierend für jeden Sportökonomen. Ich will auch noch eine Zahl dazu beitragen. Also der Umsatz, der eben in demselben Zeitraum 2024 prognostiziert wird von diesen 577 Millionen, beträgt 1,6 Milliarden US-Dollar. Also an der Summe, an diesem Markt, kann man nicht vorbeigehen. Wenngleich in Deutschland eben der Umsatz mit 152 Millionen noch überschaubar ist, wenn natürlich trotzdem eine große Zahl.
Definitiv, weil wenn du gerade von Umsatzentwicklung bist, habe ich keine Prognose, sondern einen Fakt, sage ich mal. Und zwar ist der Umsatz von 2012 bis 2019 um 750% gestiegen. Das heißt, also mittlerweile wurde dann auch die Milliardenmarke geknackt, aber 750% Umsatzentwicklung in 7 Jahren, das ist schon Wahnsinn, ne?
Und ökonomisch betrachtet ist so ein Wachstum natürlich ungesund, weil das muss ja irgendwie auch stabilisiert werden. Also es darf ja nicht explodieren. Und die Überlegung ist, wie kann man es konsolidieren? Wie kann man das also wirklich auf lange Sicht halten? Und ich würde auch glauben, dass wenn man sich mal die Umsätze im Detail anguckt, dann ist es nicht der Verkauf von Medienrechten wie beim Fußball, sondern da ist Sponsoring mit 641 Millionen jetzt im letzten Jahr die höchste Einnahmequelle. Das heißt, hier ist eine etwas verkehrte Welt, nicht Medien sind das Entscheidende. Die Olympischen Spiele sind ja jetzt auch von Discovery für 1,3 Milliarden Euro gekauft worden, sondern Sponsoring.
Das spricht eine klare Sprache, ne? Was da für ein Potenzial auch für außenstehende Unternehmen hintersteckt.
Genau. Und dann spricht man eben von endemischen und nicht endemischen Partnern, Sponsoren, also die nicht unmittelbar was mit Intel oder mit Computer zu tun haben. Und weil die Firmen Teil des Spiels sein können, Part of the game sein können, ist es für die natürlich viel interessanter, als wenn die Trikotwerbung oder Bandenwerbung machen. Und das ist eine Faszination, die bei Sponsoren oder bei der interessierten Wirtschaft vorhanden ist. Dennoch sage ich, die Zielgruppe ist noch so jung, dass man denen jetzt nicht unbedingt schon mal mit Autos vorbeikommt oder mit Küchen oder mit Elektrogeräten, weil dafür haben die möglicherweise noch keine Kaufkraft. Aber die Community wird ja sukzessive älter und irgendwann kommen sie eben auf diese Produkte zu sprechen. Und dann ist es gut, wenn man jetzt schon eben als Automobilfirma oder als DHL zum Beispiel sehr stark, dann schon präsent ist in den Köpfen dieser Spielerinnen und Spieler.
Was mir da gerade einfällt, ich glaube, durch dieses Digitale und so kann man halt, glaube ich, das Sponsoring auch viel gezielter noch stattfinden lassen. Das heißt, wenn ich sage jetzt mal, ich gucke mir ein FIFA-Spiel an und ich weiß, wer sich das gerade anguckt, ob es ein 20-Jähriger ist oder ja, unwahrscheinlich jetzt aber ein 40-Jähriger, dann kann ich dem 20-Jährigen wahrscheinlich digital eine ganz andere Werbung einspielen als dem 40-Jährigen. Und das ist halt in einem Stadion, in einem Fußballstadion nicht möglich, weil da hast du alle Zielgruppen vorhanden, aber das Camcarpet, was da neben dem Tor liegt, ist für alle das Gleiche. Ne? Das heißt, da steht natürlich auch nochmal ein riesiges Potenzial hinter.
Ja, sehr gut, sehr gut. Also da kann man möglicherweise auch mit KI vielleicht, ne? Künstliche Intelligenz
also,
kann man
da. Also ich jetzt nicht so mit aus.
Ja, ich aber, auch nicht, aber jetzt, wo du darüber sprichst, würde ich denken, das könnte noch intelligenter, noch zielgruppengerechter sein. Vielleicht kann man wirklich nur für Lennart Warwick dann was machen. Das wäre natürlich
genial. Da bin ich mal gespannt, was da kommen würde. Gut, kommen wir zum Ende. Ich wurde letztens von einem Freund schon drauf angesprochen, die klassischen drei Fragen. Grüße an Simon an dieser Stelle, der hat sich schon darüber lustig gemacht. Aber starten wir damit mal.
Drei Fragen an Gerhard.
Genau, die erste Frage haben wir gerade schon quasi aus deiner Sicht beantwortet. Also, aber ich stelle sie nochmal zum Abschluss. Ist E-Sport für dich eine richtige Sportart?
Ich habe vorhin eine Antwort gegeben, ich gebe jetzt eine zweite Antwort, weil ich habe mich mal bei Statista schlau gemacht und da ist gefragt worden, genau das, ist das eine Sportart? Und da haben von allen Befragten 34% gesagt, ja, ist eine Sportart. Aber unter den Gamern selber waren das auch nur 38%, also nicht mehrheitlich über 50% oder 80%. Es ist also noch ein bisschen in den Köpfen, sobald ich am Computer sitze, ist es kein Sport. Ich sage doch, am liebsten digitale Verlängerung von Sportarten.
Okay. Gut, habe ich gerade schon meine Meinung zu gesagt, bin ich ein bisschen anderer Meinung noch, dass es für mich keine richtige Sportart ist. Aber das heißt ja auch nicht, dass der E-Sport dadurch schlechter ist. Das muss ja nicht unbedingt Sport sein, das kann ja trotzdem eine super Unterhaltungsbranche sein. Zweite Frage, deine Einschätzung. Wir haben gerade von Prognosen gesprochen. Glaubst du, es steckt noch viel mehr Potenzial in der Gaming-Branche aktuell oder glaubst du, dass der Boom jetzt in den nächsten Jahren auch vielleicht einbrechen könnte?
Nein, der Boom geht weiter, der Run geht weiter. Ich habe vorhin gesagt, dass Sponsoring ist die Nummer 1 Einnahme. Ungefähr 2/3 weniger ist dann mediale Vermarktung des Sports. Ganz wenig ist das Thema Merchandising oder Lizenzen. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall noch mehr machen. Vor allen Dingen dann, wenn noch mehr populäre Sportvereine, wie zum Beispiel Bayern München, sich erklären würden, dieser Sportart oder dieser Branche, sage ich mal, um mit dir einer Meinung sein zu wollen, dem E-Sport zuwenden.
Kurze Nachfrage dazu. Du sagst, Merchandising läuft da nicht so gut. Glaubst du, wir haben gerade gesagt, es gibt viele Zuschauer, aber glaubst du, da gibt es auch richtige Fans, sag ich mal, von so Spielern oder?
Das glaube ich schon. Also auf jeden Fall gibt es Fanclubs. Wir haben ja, als wir diese ESL One in Köln uns angeschaut haben, da waren wirkliche Fanclubs, die auch Schlachtrufe und alles so, wie es im Fußball möglich ist, auch schon gerufen haben. Das muss man eben aufbauen. Und das ist übrigens ein Problem des Verbandes, weil man denen auch gewisse, sagen wir mal, Schwierigkeiten bereitet. Sie wollen unbedingt gemeinnützig sein, weil dann kann man natürlich viel mehr machen. Aber das Bundesfinanzministerium sagt, nö, da richtet euch mal an den DOSB. Und der DOSB sagt, nee, wenn es nicht die digitale Verlängerung des Sports ist, ist das für uns kein Sport. Also da muss man auch noch gegen ein paar Windmühlen kämpfen, um seine eigenen Ziele durchzusetzen.
Okay, und die allerletzte Frage, da bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt kommt. Was ist dein Lieblings-E-Sport-Spiel?
Ach, Lennart, ich bin doch schon etwas älter als du.
Sag das doch nicht so, ey.
Ich spiele das nicht. Aber wenn ich so über digitale Verlängerung von Sportarten nachdenke, dann finde ich FIFA 21 zum Beispiel super. Ich gucke das auch gelegentlich. Wir haben auch hier an der Hochschule schon mal Wettbewerbe, wo wir IST-Hochschulmeisterschaften im E-Sport austragen, im FIFA-Spiel. Ich finde es schon faszinierend. Wenn ich mir das anschaue, ist es so, als wenn es ein fließendes Spiel wäre. Und trotzdem haben das dann die Teilnehmer wirklich an ihren Fingerkuppeln. Also wenn, dann FIFA 21, wenn auch nicht selber aktiv.
Okay, sehr schön. Gut, dann sind wir heute auch schon wieder durch. Wie immer hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch, Gerhard, und euch vor allem auch. Ja, sehr schön, dass ihr weiterhin fleißig zuhört. Abonniert uns an dieser Stelle, bewertet uns auch gerne und nochmal der Hinweis, schreibt uns auch gerne per Mail an sport@ist.de oder über unsere Instagram- oder Facebook-Kanäle. Dann freuen wir uns auf nächste Woche und sagen bis dann.
Bleibt gesund. Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.